Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Jesus-Nachfolgerin, lieber Jesus-Nachfolger, liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, ich möchte mal fragen, wie geht es dir derzeit? Bist du motiviert? Bist du voller Tatendrang? Blickst du irgendwie hoffnungsfroh und erwartungsvoll in die Zukunft? Fühlst du dich, wie es im Lied heißt, so wie dieser berühmte Brief von Gottes Hand voller Liebe für die Welt? Oder belasten dich Ängste und Sorgen? Drückt dich das Gefühl von Ohnmacht und von lähmender Freudlosigkeit? Bist du vielleicht enttäuscht, erschöpft, weißt nicht weiter? Kennst du das Gefühl, auch nicht verstanden zu werden? Das Gefühl, irgendwie geistig heimatlos zu sein, weil du mit niemandem so richtig eine Wellenlänge hast, weil du mit den anderen irgendwie nicht auf einen Nenner kommst. Vielleicht sind dir deine Mitmenschen sogar zum Anstoß und zur Last geworden. Vielleicht schlagen dir Zorn und Wut entgegen. Und vielleicht kennst du dann auch den Wunsch, am liebsten so in den eigenen vier Wänden zu bleiben, um möglichst unschöne Begegnungen zu vermeiden und Angriffen und Beschämungen irgendwie aus dem Weg zu gehen. Vielleicht kennst du auch tatsächlich echte, handfeste Bedrohung. Oder vielleicht erlebst du in einem Umfeld Aggression in Wort oder Tat. Wie dem auch sei, dann ist die heutige Epistel aus dem 2. Korintherbrief etwas für dich. Hier in dieser Epistel für den heutigen Sonntag redet einer, der vieles von dem, was ich gerade aufgezählt habe, am eigenen Leib erlitten hat, nämlich der Apostel, der Christusbote Paulus. Und ich lese uns jetzt aus dem 2. Korintherbrief ganz am Anfang, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit wir die Kraft haben, die zu trösten, die in jedweder Not sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Sind wir aber in Not, so ist es zu eurem Trost und Heil. Werden wir getröstet, so ist es zu eurem Trost. Er wird wirksam durch Geduld in den gleichen Leiden, die auch wir erleiden. Unsere Hoffnung für euch ist unerschütterlich, denn wir wissen, dass ihr nicht nur an den Leiden teilhabt, sondern auch am Trost. Denn wir wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen, Brüder und Schwestern, die in der Provinz Asien über uns kam und uns über alles Maß bedrückte. Unsere Kraft war so sehr erschöpft, dass wir am Leben verzweifelten. Was uns betrifft, hatten wir schon das Todesurteil erhalten, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und wird uns retten. Auf ihm ruht unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Dabei helft auch ihr, indem ihr für uns betet, damit viele Menschen unseretwegen Dank sagen für die Gnade, die uns geschenkt wurde. Was für ein Gott! Was für ein Gott! Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, der Gott, der die Toten auferweckt. Wir haben es vorhin gehört, noch 3 Wochen bis Ostern. Der Gott, der die Toten auferweckt. Und weil er, der die Toten auferweckt, unser Gott ist, darum lautet dieses erste Wort hier: gepriesen sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. weil er, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, unser Gott ist. Darum lautet dann auch das letzte Wort: Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und wird uns retten. Auf ihm ruht unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Diese beiden Sätze am Anfang und am Ende dieses Abschnitts, die bilden sozusagen den goldenen Rahmen um ein durchaus düsteres Bild vom Leben. Ehrlich und erschütternd spricht Paulus von seinen eigenen Erfahrungen. Er ist am Leben verzweifelt. Er kommt an den Punkt, an dem er keinen Ausweg mehr sieht und mit seinem baldigen Ende rechnet. Die Bedrückung, die hat derart zugenommen, dass ihm keine Luft mehr zum Atmen bleibt. Die letzten Kräfte sind aufgebraucht. Todesangst und Todesnot bestimmen sein Leben. Paulus schwebt nicht nur in gefühlter, sondern in echter Todesgefahr. Aber in dieser Not ergreift ihn plötzlich eine zutiefst tröstliche Gewissheit. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist derselbe Herr, der als mein Hirte auch im Tal der Todesschatten da ist und mich mit Stecken und Stab tröstet. Er ist der, der mir den Tisch deckt im Angesicht meiner Feinde. Er ist der, der mir Hoffnung und ewige Zukunft schenkt. Er ist der, in dessen Haus ich immer da bleiben werde, weil sein Haus viele Wohnungen hat. Wohnungen für jeden und für jede von uns. Gott tröstet seinen Apostel in einer Weise, wie nur Gott zu trösten vermag. Gott tröstet, so heißt es bei Jesaja einmal, wie einen seine Mutter tröstet. Und das gilt auch dann, wenn unsere Mütter schon längst verstorben sind. Mehr noch, Gott tröstet mit der Kraft der Auferstehung, mit der Kraft seines ewigen Lebens. Und gegen alle Menschenlast und Menschenfurcht setzt Paulus darum an erste Stelle dieses Gotteslob. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Wenn er unser Gott ist, dann haben Tod und Teufel, Angst und Sorge, Hass und Hetze weder das erste noch auch das letzte Wort. Trost und Hoffnung bilden den Rahmen, in dem wir unser Leben als Christusgläubige leben. Unser Lebensbild, auch unser Weltbild, wie wir die Welt wahrnehmen und sehen, das mag sich verdüstern. Aber der Rahmen, den Gott um unser Leben gelegt hat und den Gott auch um diese Welt gelegt hat, dieser Rahmen ist golden. Gott selbst und er allein sorgt dafür, dass unser Leben nicht aus diesem goldenen Rahmen herausfällt, dass unser Leben nicht ins Bodenlose fällt. In Römer 8, Vers 30 heißt es, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Unsere dunklen Lebensbilder und auch unser dunkles Weltbild sieht Paulus eingefasst, eingerahmt in den Glanz von Gottes umfassender Herrlichkeit. Paulus ist kein Tagträumer. Er glaubt. Paulus ist auch kein Optimist. Er hofft. Als Glaubender und als Hoffender ist Paulus Realist. Er sieht nämlich von Gott her die Welt, wie sie ist. Mit allem Leid, mit aller Not, mit aller Verzweiflung, mit aller Missgunst und Feindschaft, mit aller Leere, mit aller Hoffnungslosigkeit, mit allen pseudoreligiösen Heilsversprechen und allem frommen Götzendienst. Aber sieht das alles eingefasst in diesen goldenen Rahmen von Gott her. Und das, obwohl, Und vielleicht auch gerade weil Paulus wie kaum ein anderer nach ihm in seinem Leben als Christ erfahren und durchgemacht hat, was es heißt, von Nichtchristen und leider auch von Mitchristen bedroht, beschimpft und lächerlich gemacht zu werden. Und es ist darum kein Zufall, dass der Satz, der uns für dieses Jahr unter Gebet als Jahreslosung zugelost worden ist, gerade von Paulus stammt. Alles, was ihr tut, und wir haben es gehört, das heißt nicht nur, was ihr tut, sondern auch, was ihr denkt, was ihr sagt, wer ihr seid, wie ihr euch verhaltet, was für eine Haltung ihr habt, alles das geschehe in Liebe. Und so spricht keiner, der mit rosaroter Brille auf Wolke 7 sitzt. So redet einer, eben Paulus, der weiß und schmerzlich erfahren hat, wozu wir Menschen und leider auch wir Christen fähig sind. So spricht der, der sein Vertrauen nicht im Geringsten auf sich selber setzt, sondern allein auf Gott, der die Toten auferweckt. So spricht der, der von Gott getröstet wurde und nun auch andere, auch uns, tröstet. Denn dieser Trost, von dem Paulus spricht, das ist nichts Oberflächliches. Dieser Trost hat es im wahrsten Sinn des Wortes in sich. Dieser Trost, das ist kein Psychotrick, das ist keine Vertröstung, das ist kein Schönreden oder Schönfärben, das ist kein billiges, naja, Kopf hoch wird schon wieder. Das ist ja alles Blödsinn. Es wird ja oft nicht wieder. Dieser Trost, von dem Paulus spricht, ist wirklicher Trost. Weil er von Gott kommt, ist er voller Lebenskraft. Dieser Trost ist tatsächlich Ermutigung, Mutmachung sozusagen im echten Sinne des Wortes, dass da wieder tatsächlich Mut ins Leben kommt. Was die meisten Bibelübersetzungen mit Trost wiedergeben, das hat eine tiefgreifende Bedeutung. Es geht nicht nur darum, und überhaupt nicht darum, irgendwie oberflächlich fröhlich und glücklich zu sein, ja, ist schon alles schön, vielleicht auch so eine, man kommt da so zur Tür rein in den Gottesdienst, zack, kommt die christliche fröhliche Maske hoch, ja, aufs Gesicht, damit auch bloß keiner fragt, wie es mir geht. Nein, Trost von Gott her heißt, Gott selber vertreibt unsere Lebensangst, unsere Todesangst. Er richtet uns neu aus, motiviert uns neu, setzt uns neu in Gang. Und das Wort für Trost, das lässt sich deswegen besser und umfassender übersetzen mit Ermunterung. Ermunterung. Dieses Wort, was ganz häufig im Neuen Testament vorkommt, das verbindet Ermutigung und Ansporn. Es ist im Grunde verkündigende Seelsorge, es ist Zuspruch aus dem Evangelium, es ist ein Ruf von Christus und zu Christus. Und das ist gesagt in eine Welt, die seit Adam und Eva im Krisenmodus ist. Ist ja nichts Neues. Ist doch wahrlich nichts Neues. War die Welt jemals besser als heute? Und deswegen ist auch dieser Krisenmodus, den wir heute manchmal so beschreiben, etwas, was wir seit Menschengedenken kennen. Und was immer wieder zu den gleichen Reaktionen auch führt. Das Gefühl der Überforderung, das Gefühl der Unsicherheit, das schlägt oft genug um in Verzweiflung, vielleicht auch in Empörung, vielleicht in Gewalt. Schon das alte Rom, das setzte auf Gewalt und militärische Stärke, weil es Angst hatte vor den bösen Barbaren da draußen. Da hat man Palisaden aufgerichtet, Zäune, Mauern nach außen gegen diese Bösen. Und nach innen, da hat man mit Angst und Abschreckung operiert. Wer sich erhob, wurde gekreuzigt. Und das war nicht nur Rom oder andere Großmächte. Das kennen wir doch aus dem Kleinen auch. Dieses Muster von Gewalt und Selbstdurchsetzung, das prägte ganze Generationen seit Adam und Eva. Das Erste, was wir in der Bibel lesen, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies raus sind, ist: Kain erschlägt seinen Bruder. Und dieses Muster von Gewalt und von Selbstdurchsetzung, das macht auch vor den Jesusjüngern nicht Halt. In Lukas 5 wird berichtet, dass Jesus und seine Jünger einmal in einem Dorf nicht besonders freundlich aufgenommen wurden. Und da kommen die Jünger auf die Idee, na, da wollen wir doch mal sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und sie wünschen diesen Dörfern, diesen Leuten, die sie nicht aufgenommen haben, wünschen sie Pest und Cholera bzw. Feuer auf den Kopf. Ja? So, wäre doch mal ganz toll, alle weg. Zeigen wir mal, wer der Stärkere ist. Und dann stellt Jesus sie aber scharf zur Rede. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Menschenleben zu vernichten und den Menschen Pest und Cholera an den Hals zu wünschen, sondern er ist gekommen, um sie zu retten. Der dreieine Gott, der wählt andere Mittel als Gewalt und Empörung. Gegen die ganzen Abgesänge und Schwanengesänge dieser Welt, gegen alle Angst und Verzweiflung setzt Gott seinen kräftigen Trost. Er ist der Gott, der die Toten auferweckt. Das ist sein Markenzeichen. Und wenn der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, unser Gott ist, dann dürfen und dann sollen wir uns den Unheilspropheten und selbsternannten Rettern aller Art verweigern. Auch den scheinbar frommen Schwanensängern. In aller Angst und Not, in allem Unmut und aller Verzweiflung, in aller Bedrückung und Niedergeschlagenheit soll das hier unsere Losung sein. Gepriesen sei Gott. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Wenn er unser Gott und unser Vater ist, dann gehören wir ohne Alternative dem, der die Toten auferweckt, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, dem Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Der Apostel Johannes sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber siegreich ist dieser Glaube nicht, weil es unser Glaube ist. Oder weil wir so mutige Glaubenshelden sind, die diesen Sieg erringen. Nein, unser Glaube ist der Sieg, weil wir uns im Glauben gerade allein auf den verlassen und uns dem überlassen, der der Herr dieser Welt ist. Dem Gott aller Götter und Herrn aller Herren. Dem Gott der Juden und der Nichtjuden. Dem Gott, der für uns Menschen und zu unserem Heil Mensch geworden, gestorben und auferstanden ist. Oder wie es im 1. Timotheusbrief heißt, unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Glaube an den menschenliebenden Gott, an den Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes, dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dieser Gott soll allein unser Trost sein. Und dass wir uns dessen getrösten und dass wir uns dadurch trösten lassen, das dient nicht nur uns zum Besten. Paulus schreibt, der Gott allen Trostes tröstet uns in all unserer Not, damit wir die Kraft haben, die zu trösten, die in jedweder Not sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Kurz gesagt, wer getröstet ist, der kann andere trösten. Und ich glaube, nur der kann andere trösten, der selber diesen Trost erfährt und an sich heranlässt. Der göttliche Trost, der zieht Kreise. Gott ermuntert uns zur Ermunterung. Unser Ziel und unsere Bestimmung als Gemeinde ist es im Grunde, eine Trostgemeinschaft zu sein. Eine Trostgemeinschaft. Und das setzt auch voraus, dass wir jedem bewusst gepflegten oder geschürten Pessimismus von Herzen widerstehen. Es ist ja eine Masche des Teufels, uns durch Verzweiflung oder Empörung zu lähmen, damit wir ja keine Frucht bringen. Der Teufel, der hat seine helle Freude daran, wenn Menschen sich in ihrer Weltuntergangsstimmung irgendwie häuslich einrichten und irgendwie sagen, die Leute, die von Hoffnung reden, das sind irgendwelche Tagträumer, die dem Zeitgeist verfallen sind. Nein, Jesus ruft uns in ein neues Sein mit einer neuen Sichtweise. Ganz am Anfang des Markus-Evangeliums: kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt daran, dass Gott seine Zusage wahrmacht und seine Herrschaft aufrichtet und dass er sein Reich baut, und zwar ohne uns und notfalls sogar trotz uns. Gebt daher dem Gott die Ehre, der alles zum Guten gewendet hat und wenden wird. Vertraut auf seine Macht und überlasst alles ihm. Jesus sagt: sollte Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Ihr Lieben, Gott vermag uns zu trösten wie kein anderer. Er vermag uns zu trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und er tröstet uns, damit wir hingehen und Frucht bringen, damit wir hingehen und Licht sind, damit wir hingehen und Hoffnung bringen zu denen, die im Tal der Todesschatten leben. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. So steht es am Anfang von Jesaja 40, und das ist im Grunde der Kernauftrag eines evangelischen Christenmenschen. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Hier ist es vergeben am Kreuz. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und Gott allen Trostes. Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und wird uns retten. Auf ihm ruht unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Das allein sei unser Trost im Leben, im Sterben und in dieser Zeit. Amen.